würde ich literarisch schreiben, so möchte ich dieses mit einer solchen Authentizität und dazu mit dieser großen Gewandtheit im Umgang mit der Sprache tun. Dieser Schriftsteller ist für mich, und ich bin mir sicher, für viele andere auch der Tiroler Schriftsteller und nicht nur das, sondern darüber hinaus der österreichische Schriftsteller. Seit Bernhard gab es zwar immer wieder schwierige Schriftsteller wie Jonke oder Winkler, auch Innerhofer, aber kaum einen unbequemen. Seine Arbeit ist unbequem. Seine Arbeiten polarisieren, nicht nur aufgrund der einzigartigen Qualität seiner als Schriftsteller, sondern auch im Zusammenhang mit der jeweiligen Thematik. Und seien wir ehrlich, welcher zeitgenössische österreichische Schriftsteller hat die Courage, die Betreiberin seines ehemaligen Verlagshauses zur Romanfigur werden zu lassen? Die großen literarischen Werke werden niedergeschrieben, sagen diejenigen, die es nicht besser wissen, weil sie es nicht besser wissen. Tatsache allerdings ist, dass die großen Werke herauswachsen. Natürlich setze ich die folgenden Worte zwischen Anführungszeichen. Also dieses Herauswachsen, manchmal zögernd und langsam hochsteigend, bei Joyce etwa, manchmal herausplatzend wie bei Kerouac, ist meiner Meinung nach das Besondere, was ein Werk einzigartig werden lässt. Sein Werk ist eines jener ganz speziellen und natürlich wird es mit anderen Werken verglichen. In Wahrheit jedoch ist es unvergleichbar, weil eben einzigartig. Begrüße Sie mit mir Norbert Streit. Danke.
Guten Abend. Ich mache einen Versuch, den ich noch nie gemacht habe, nämlich mich durch meine Arbeit der ungefähr letzten 10 Jahre zu lesen. Das ist ein riskanter Versuch, weil ich aus jedem Buch natürlich nur einen Happen anbieten kann. Und doch mache ich es, weil es Gemeinsamkeiten gibt in diesen Büchern, ist mir wenigstens aufgefallen auf der Herfahrt. Und ich versuche, einen Strang durch diese Bücher der letzten 10 Jahre zu legen. Das klingt fast ein bisschen so, als hätten Herr Heisel und ich uns abgesprochen, weil ich jetzt, ich weiß nicht, es sind nicht unangenehme Stellen, ich lese lauter Stellen vor, deren Erzählfigur aus der Negation kommt. Und das kann durchaus problematisch sein. Die Figuren in all diesen gelesenen Stellen sind entweder Schriftsteller oder Journalisten. Und wenn ich ein Programm angeben müsste, dann ist das Programm den Beobachter beobachten. Das erste ist der Roman Die englischen Jahre. Das ist die Geschichte eines vermeintlich jüdischen Emigranten, der in Southend-on-Sea an der Thames-Mündung sitzt und dort zu einem Mythos wird durch Nichtschreiben. Man erwartet von ihm einen großen Roman, er erscheint nicht und je weniger er erscheint, umso mythischer wird diese Figur. Und die Stelle, die ich Ihnen vorlesen werde, handelt von den Journalisten, die diesen Schriftsteller, Gabriel Hirschfelder heißt er, in Southend-on-Sea, im Palasthotel, einem heruntergekommenen Palasthotel, wo er ein Arbeitszimmer hat, aufsuchen. Er hat die Identität eines jüdischen Emigranten angenommen und lebt mit falscher jüdischer Identität. Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass dieser Mythos überhaupt erst entstanden ist. Max, das sage ich für die nächste Stelle, ist ein Schriftsteller. Mir fällt es schwer, die Frage zu beantworten, warum Hirschfelder mitgespielt hat, warum er nicht einfühlsamer gewesen ist, das Unappetitliche daran zu erkennen, zu einer Symbolfigur stilisiert zu werden, die er nicht war, ob er den Rummel um seine Person sogar genoss, auch wenn er in Wirklichkeit nicht ihm galt, ob er sich treiben ließ oder ob es nur ein Zynismus war, den er nicht durchschaute und den deshalb selbst nicht abstieß. Es mochte noch angegangen sein, sich als ein anderer auszugeben, solange er nicht öffentlich dafür gefeiert wurde, weil dass er seine Mystifizierung von sich aus betrieb und eigentlich schon während des Krieges damit begonnen hatte, kommt mir, seit ich von dem Verschwundenen weiß, mehr als geschmacklos vor. Damit bediente er genau die Art von Verkitschung, gegen die Max unaufhörlich geschimpft hatte, wenn er das Bild eines einsamen Kämpfers verteidigen wollte, das er von ihm aufrechterhielt. Und ich frage mich, wie er dazu kam, sich dann auch noch über die Beflissensten seiner Besucher lustig zu machen, wie er darüber lachen konnte, dass sie anbissen, wenn er sie mit seiner Lebenslüge manchmal überhaupt erst so weit gebracht hatte, dass sie zu ihm kamen, dass sie Juden schauen gingen, wie sein eigener Ausdruck dafür angeblich war, dass sie bei ihm auftauchten und wieder alles auf die gleiche Frage reduzierten, auf die es schon ihre Väter und Großväter reduziert hatten, nur dass sie jetzt nicht mehr direkt gestellt wurde, nicht im Kasernenhofton, und dass auf die falsche Antwort zumindest nicht mehr der Tod stand, sondern ihre schwülstige Wärme, ihr Gesäusel und ihr Rotz und ihr Wasser, das sie nichts kostete. Zu der Zeit hatte er sich auf jeden Fall noch nicht abgeschottet und die Herren, die nacheinander erschienen, waren alle vorbereitet, hatten in London die Kriegsabteilungen der Museen abgeklappert, wie es sich gehörte, und darin angeschaut, was anzuschauen war, wären sogar nach Greenwich hinausgepilgert, um in den Schifffahrtsregistern zu blättern, wenn sie sich für die Deportationen nach Übersee interessierten, und standen noch durchgerüttelt von einem simulierten Bombenangriff, der ein Teil des Programms war, vor seiner Tür. Seien manchmal angekommen, als wären sie Feldforscher und glaubten tatsächlich, es mit einem Studienobjekt zu tun zu haben, einem Exemplar einer vom Aussterben bedrohten Gattung, von dem sie trotzdem kaum erwarten konnten, es aufzuspießen und nach allen Regeln der Kunst zu sezieren. Gewöhnlich habe er sie dann durch sein Haus geführt oder er zeigte ihnen sein Zimmer im Palasthotel und erzählte zum 100. Mal die gestohlene Geschichte seiner Flucht aus Wien, hätte sie mit immer neuen Details ausgeschmückt und sie saßen da und hörten ihm die Kinder zu, die damals noch nicht auf der Welt gewesen wären oder nicht alt genug, um wirklich zu begreifen, was vor ihren Augen passierte. Oder sie hätten es sehr wohl begriffen und dienten jetzt ihre Schuld ab, beobachteten ihn ängstlich, um bloß nichts falsch zu machen und lauerten auf eine Gelegenheit, endlich ihr Thema anzuschneiden. Es lag an der Art, wie sie sich beim Umsahen, wie sie verstohlen die verstecktesten Winkel nach einem Hinweis absuchten oder auf die leeren Bände glotzten, als müsste das Wort, das sie nicht auszusprechen wagten, dort in riesen Lettern stehen, wie es 30 und 40 Jahre davor mit blutroter Farbe auf den Geschäftsauslagen ihrer Heimatstädte gestanden war. Und erst wenn ihnen ein Glas Wein anbot, tauten sie ein bisschen auf, ließen sich manche sogar zu einem Segensspruch hinreißen. Und es dauerte nicht lange und sie stellten wenigstens ihre Standardfrage. Wollten wissen, ob er sich schuldig fühle als Überlebender, ohne auch nur ahnen zu können, wie sehr sie damit ins Zentrum seiner Existenz trafen. Sprachen von ihren Freunden in Israel oder bedauerten es, dort keine zu haben und landeten am Ende am liebsten bei der Bibel, als wäre das unverfänglich. Redeten vom Auszug aus Ägypten und verglichen sein Schicksal damit und einmal schon in der Dämmerung wäre einer die Flasche unter dem Arm auf den Balkon getreten, hätte eine weite Handbewegung die Themsemündung hinauf und hinunter gemacht über die funkelnden Lichter auf dem Wasser und hätte gesagt, was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten? Und Hannah Pause selbst die Antwort gegeben, dass wir uns kennengelernt haben, das unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten. Und er wäre ihm um den Hals gefallen, ein nach Schweiß und Alkohol stinkender Kerl mit einem todtraurigen Schnurrbart und schwammig weichen Hüften, der seinen eigenen Angaben zufolge etwas beim Fernsehen war. Wäre sie nicht so blöd gewesen, ihm links und rechts einen feuchten Kuss auf die Wange zu schmatzen und hätte ihn dazu auch noch Gabriel genannt. Natürlich wären nicht alle so gewesen. Hätte es unter ihnen auch seriöse Leute gegeben, die gar nicht im Sinn hatten, ihn ein für alle Mal auf die Zufälligkeit seiner Geburt festnageln zu wollen. Aber es waren die, über die Hirschfelder sich immer ausgelassen habe, die Sentimentalen, die zu gar nichts anderem imstande waren, als sich ihm an die Brust zu werfen, die wohlmeinenden Trottel, wie er sie selbst genannt hatte, die nicht wussten, wie sie sich vor ihm verbinden sollten und ihn doch ohne Bedenken baten, sich ein bisschen zu drehen, damit sein Profil besser zur Geltung käme, wenn sie ihn fotografierten. Und er ließ sie gebären, wehrte sich nicht und mimte für sie den Clown, bis sie am Ende fast gleichlautend schrieben, was für ein liebenswerter Mensch er wäre. Wenn ihm sonst nichts mehr einfiel und er mit ihnen auf die Esplanade hinausging und sie über den Rummelplatz schleifte, seien die einen begeistert gewesen, dass er trotz allem seinen Humor nicht verloren habe, wie sie sagten, während es den anderen kaum gelange, Befremden darüber zu verbergen, dass sich einer wie er überhaupt noch vergnügen konnte. Und davon abgestoßen, hätte er es manchmal richtiggehend darauf angelegt, sich absichtlich daneben zu benehmen, mit dem Ergebnis, dass sie sich in Erinnerung riefen, was für ein schweres Leben er gehabt haben müsse, um so geworden zu sein, und was sie daraus fabrizierten, habe sich dann gelesen, als wollten sie sich für jeden schlechten Gedanken über ihn bestrafen, wollten sie selbst noch dafür büßen, dass er sie als Schnapsnasen bezeichnet hatte oder darauf verfallen war, ihren Begleiterinnen die anzüglichsten Komplimente zu machen. Dann verbreiteten sie sich unweigerlich über seine angenehme Erscheinung und kamen im Zweifelsfall vor Verlegenheit, immer auf seine Augen zu sprechen. Hätten ihnen im Lauf der Zeit alle Farben angedichtet, die es auf der Skala gab, und die buntesten Seifenblasen in den Himmel steigen lassen, hätten sie zu der Gebargtheit verrannt. Es wären Augen wie die einer Prostituierten, die an einer Straßenecke im Regen stand. Augen wie die eines Weltkriegskämpfers, der gerade einen Fronteinsatz hinter sich hatte. Oder sie verlegten sich auf Spitzfindigkeiten, wären nicht müde geworden, darüber zu streiten, ob er im Exil noch einmal ins Exil geraten sei, so isoliert wie er war. Oder fragten sich, ob man ihn einen Kosmopoliten nennen könnte oder eher doch einen Heimatlosen. Und hätten wahrscheinlich, ohne es auch nur zu ahnen, mit beiden Ausdrücken dasselbe gemeint. Einen, der in der Luft hing und ihnen trotz seiner Ungebührlichkeiten allein schon deshalb sympathisch war, weil er zumindest zu Hause keinen eigenen Platz in Anspruch nahm und ihre Plätze nicht bedrohte, auf denen sie sich gemütlich ausstreckten, wenn sie von ihrem kleinen Abenteuer wie von einem Kreuzzug zurückkehrten und ihre rührseligen Geschichtchen über ihn zu Papier brachten. Dann lese ich eine Stelle aus der kleinen Erzählung Selbstporträt mit einer Toten, die ursprünglich ein Teil des Romans Die englischen Jahre sein sollte, ein kommentierender Teil, weil ich mich ein bisschen gefürchtet habe, eine jüdische oder vermeintlich jüdische Biografie so zu erzählen, wie ich sie erzählt habe. Im Selbstporträt mit einer Toten redet ein Schriftsteller Max 7 Tage lang auf seine Frau ein. Sie kommt nicht zu Wort, die Kapitel nicht 7 Tage, 5 Tage. Die Kapitel laufen von Montag bis Freitag. Er kommt gerade aus Wien zurück nach Zürich und hat in Wien einen Vortrag über Hirschfelder gehalten, über diesen Exilschriftsteller, und ist damit durchgefallen. Und jetzt richtet und rechtet er damit, was ihm dort passiert ist. Und die abscheulichste Vorstellung, die er sich machen kann, ist, dass Hirschfelder aus England kommt und mit österreichischen Schriftstellern zusammengebracht wird. Das erzählt die Frau, und in dieser Szene liegen die beiden im Bett und er redet und redet. Und das muss ich auch sagen, also der Schriftsteller lebt in seiner Scheinrealität, und in der tatsächlichen, oder tatsächlich muss ich nicht sagen, in der Realität der Frau ist tatsächlich etwas passiert. Sie ist Ärztin, arbeitet in der Psychiatrie, und eine ihrer Patientinnen hat sich umgebracht. Und sie versucht ihm das 5 Tage lang zu sagen und kommt 5 Tage lang nicht zu Wort. Ich blieb liegen, ohne auch nur, dann noch die Figuren vielleicht, Ochsner, Ladurner, Blindauer, österreichische Schriftsteller, Wilhelm, ein Literaturkritiker. Ich blieb liegen, ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, etwas von mir zu geben. Ich wusste nicht, was in mich gefahren war. Ich machte keine Anstalten, aufzustehen, obwohl ich längst in der Klinik sein musste, und ließ mich unter seinen Worten begraben. Wieder einmal schien er meine Anwesenheit vergessen zu haben, und ich hatte Mühe, ihm zu folgen, als er sich ausbreitete, ob Wilhelm überhaupt etwas wahrnehme oder nicht. Aber Hirschfelder habe mit Leuten wie Ochsner oder Ladurner nichts zu tun. Man brauche nur Ochsners Industriereportagen zu verfolgen oder Ladurnas Expeditionen der Empfindsamkeit. Man brauche sich nur daran zu halten, wie Ochsner in seinen Kitschberichten aus den Krisenregionen Stahlwerke mit Konzentrationslagern vergleicht, um den Arbeitern Gehör zu verschaffen, wie allen Ernstes erklärt hat, oder mit welcher Blindheit Ladurna über die Schlachtfelder des Jahrhunderts spaziert, als Grillenfänger, als Harlekin, ein Windbeutel mit einem übergroßen Schmetterlingsnetz und die Blindauer. Er nahm kein Blatt vor den Mund, die Blindauer weiß nichts von Mördern und von Henkersknechten, wenn sie bei jeder Gelegenheit ihr Maul aufreißt und schreit, das ganze Land sei noch voll davon nach 50 Jahren, voll von Mördern und von Henkersknechten, weiß nichts von einer Atmosphäre wie in einer Fleischerei mit Resten aus Massengräbern, wenn es ihr so leicht von den Lippen geht, weiß nichts, aber auch gar nichts von Gefangenschaft und Folter. Ohne dass er lauter wurde, schien er wie zu einer versammelten Menge zu sprechen im Ton eines Predigers. Auf einmal hatte er etwas Besserwisserisches, so sehr steigerte er sich hinein, man bekomme noch im letzten Drecksblatt zu lesen, die Blindauer habe Angst, auf die Straße zu gehen. Man trifft sie am Kohlmarkt oder am Graben, man trifft sie in der Kärntnerstraße, man erfährt, sie sei im eigenen Land im Exil, ihre Koffer sind gepackt, sie wandere bald aus, weil sie sich ihres Lebens nicht mehr sicher sei. Und sieht sie ganze Nachmittage lang im Bräunerhof sitzen, entrüstete er sich, und ich merkte, seine Wut war echt. Er holte kaum Luft und stieß seine Vorwürfe aus. Man liest Ladurnas Aufzeichnungen von seinen Hochzeitsreisen, lässt sich von einem Klatschreporter versichern, dass er schon viermal das Aufgebot bestellt hat der schweren Nöte und versucht, ihn vor sich zu sehen in seiner ganzen Kraft und Herrlichkeit. Beim Pilzesammeln an der Marne, beim Schneeschuhlaufen in der Nähe von Narvik, angeblich auf ehemaligen Minenfeldern, bei seiner Ardennenwanderung oder seiner romantischen Drei-Städte-Fahrt nach Novi Sad, Srebrenica und Sarajevo. Er sagte, man schaltet das Radio ein und hört Ochsner wimmern, er sei ein Zigeuner und trage seit seiner Geburt den gelben Stern, obwohl nichts davon stimme. Und während ich zweifelte, ob er nicht übertrieb, während ich mich mehr und mehr wunderte, warum er sich aufregt und ihn am liebsten an meine Tote erinnert hätte, ihm eingetrichtert, eine Tote, du Idiot, eine Tote, kam er zum Schluss, Wilhelm habe keine Ahnung von Hirschfelle gehabt. Mitten im Satz stand er auf, verschwand auf die Toilette und sprach bei offener Tür weiter. Ich hörte Hirschfelders Namen, ich hörte Wilhelms Namen. Er schimpfte ihn zum wer weiß wie vielten Mal einen Narren, wartete mit dem Vierzeiler auf, der von Ochsner oder von Ladurna stammte. Gestern hatte ich keinen Steifen, vorgestern auch nicht. Und am Tag davor war er nur halbsteif. Aber die Liebe ist etwas Zartes. Ein anhaltendes Plätschern, das Rauschen der Spülung, bis er zurückkehrte und sich wieder neben mich legte, und ich wurde das Gefühl, nicht mehr los an seiner Seite sticken zu müssen. Als ich mir eine Zigarette anzündete, glaubte ich schon, er würde aufhören, aber es hielt ihn gefangen, Wilhelm habe Ideen, begann er von neuem. Hirschfelder und die Ausgeburten, Hirschfelder und die Sandkastenspieler, Hirschfelder und die Akademiemitglieder, Ochsner das Gewissen der Gerechten mit seinen Kampfgedichten an die Genossen, Ladurna, ihr Hohepriester und Schamane, der über Leichen geht, um seine Veilchen zu pflücken, wie nur er sie zu pflücken versteht, sagte er. Oder wenn die Blindauer sich in schreienden Dessous wie eine überspannte Hausfrau auf ein Bett gefesselt vor einer Fotografin räkelt, mit zwei unschuldigen Zöpfen und dem Blick eines Mannequins aus den 50er Jahren, es sei alles das Gleiche, und auf einmal hielt er sich nicht mehr zurück, Dreck ist Dreck. Das Handwerk des Tötens über einen im Kosovo zu Tode gekommenen Journalisten. Das Buch ist Gabriel Grüner gewidmet. Ich möchte an Gabriel Grüner erinnern, einen Südtiroler Journalisten, der für den Stern gearbeitet hat. Das wissen die meisten von Ihnen vermutlich. Und im Sommer 1999 im Kosovo ums Leben gekommen ist. Die Widmung, das ist für das Buch entscheidend, lautet zur Erinnerung an Gabriel Grüner, über dessen Leben und dessen Tod ich zu wenig weiß, als dass ich davon erzählen könnte. Das ist eigentlich sehr unmissverständlich und ist doch missverstanden worden. Die Stelle, das geht in ähnlichem Duktus weiter und das ist ein bisschen problematisch, weil man mir dadurch auf die Schliche kommt. In dieser Stelle wettert Christian Allmayr, ein Kriegsberichterstatter, über die Schriftsteller, die in die verschiedensten Länder des zerfallenden Jugoslawien kommen und dort keine gute Figur machen, seiner Meinung nach. Am liebsten kaprizierte er sich dabei auf die treuherzigsten Verseschmiede unter den Schriftstellern, die im Rahmen von irgendwelchen Kulturprogrammen in Horden aus den europäischen Hauptstädten in die neu entstandenen Länder einfielen, auf der Terrasse in Belgrad, auf dem Jelacic-Platz in Zagreb oder vor einer Moschee in der Bastarscha von Sarajevo saßen und sich die Sonne auf die Bäuche scheinen ließen, als wäre nie etwas geschehen. Oft weltfremde Träume und aufgeblasene Funktionäre in einem und verglich sie ohne weiteres mit den Gesellen, die vor den ersten Schüssen ihre Völker zu ihrer finsteren Bestimmung erweckt hatten, nannte sie einmal sogar ihre Brüder im Geiste. So übertrieben es war, er scheute sich nicht, ihre Elaborate neben das Memorandum der Serbischen Akademie der Wissenschaften zu stellen, dem allenthalben die verheerende Wirkung eines Sprengsatzes zugeschrieben worden war. Ihre schmächtigen Gedichtbände mit geschmäcklerischen Titeln wie Out of Bosnia oder Crying for Srebrenica an die Seite der düsteren Schrift, als wäre das ein und dasselbe, als gäbe es keinen Unterschied zwischen der vorherigen Hetze und dem nachträglichen Kitsch, als hätten sie sich mit ihren ebenso harmlosen wie läppischen Ergüssen, in denen sie das kleine, friedliebende Muslimvölkchen der Bosnier verherrlichten, nicht weniger schuldig gemacht als andere mit den blutrünstigsten Oden. Er zerlegte ihre Reiseberichte, kam, dass sie erschienen waren, bis ins Detail, ließ nichts davon gelten, belustigte sich darüber, dass jeder Splitterstaat seinen Birrkopf als Fürsprecher hatte und endete immer mit der Irrfahrt eines deutschen Görlis, dass er die letzte Kraft durch Freudetouristin nannte, einer höheren Tochter aus Berlin, die im Rahmen eines Praktikums für eine Fernsehanstalt blind durch die ehemaligen Kampfgebiete gezogen war und sich darüber in einem kopf- und besinnungslosen Hauptsatz Staccato verbreitete, eine verrannte Romantikerin, die es für das größte Abenteuer hielt, wenn sie unter freiem Himmel auf die Straße pinkelte und mit ihrem Hund in jede Minenabsperrung absichtlich hineintappte, um dann aller Welt per SMS direkt vom Ort des Geschehens mitteilen zu können, in welcher Gefahr sie sich befand. Wenn es darum ging, wie man über die schlimmsten Katastrophen berichten sollte, habe ihm keiner mehr etwas recht machen können. Aber statt sich möglichst fernzuhalten, hatte er auf alles ein Auge, sah sich wohlmeinende Ausstellungen mit Fotos von halb verhungerten Häftlingen an und tobte, wie schick sie in Szene gesetzt waren. Sah einmal sogar auf die Bühne gestürzt, als ein Film zur Vorführung kam, in dem die letzten Bilder eines erschossenen Kameramanns gezeigt wurden, verwackelte Aufnahmen von geduckt dahinstürmenden Soldaten, über den in der Luft lautlos und fast putzig anzusehen weiße Bölkchen explodierten, dann nichts, nur Dunkelheit, aus nächster Nähe eine Grasnarbe, wieder nichts, ein Schwarz, das schon endgültig schien, und schließlich der Himmel ein nervös flimmerndes Blau. Hilflos wie er war, habe er in einem Fort Schuldige gesucht und dafür schien ihm jeder recht, ob es die beiden Historiker in einer Diskussionsrunde betraf, der eine aus Serbien, der andere aus Kroatien, die gefragt, was eigentlich der Unterschied zwischen ihren Sprachen war, ein paar schreckliche Augenblicke lang in ein polterndes Englisch verfielen, wie wenn sie sich sonst nicht verstehen würden, und danach um eine Antwort verlegen waren. Oder die Narren, die ihnen dabei sekundierten, sogenannte Balkankenner, deren ganzes Expertentum, wenn man ihm glauben konnte, darin bestand, dass sie in schlapprigen Sarkos und verbeulten Hosen auftraten, eine gewisse Trinkfestigkeit zeigten und einen monströsen Schnurrbart kultivierten, als wäre das der Sitz ihrer Seele. Gastgeber, die slawischer sein wollten als ihre Gäste, was auch immer das hieß, in ihrer stolz zur Schau gestellten Verkommenheit, aber nicht einmal Karikaturen von ihnen abgegeben hätten, sondern eine einzige Groteske. Ob er wusste, wie ungerecht er war oder nicht, er habe nicht anders können, als sich über all die vergeblichen Bemühungen den Mund zu zerreißen, sei oft so weit gegangen, nicht einmal die wirkliche Hilfe gelten zu lassen. Und sein Lieblingsspruch bei allem Anschein nach, selbst die Fütterungen der Ärmsten in den eingeschlossenen Gebieten in Ostbosnien hätten über die Jahre doch kaum mehr gebracht als die Gewissheit, dass wenigstens ein paar Todeskandidaten von einer Granate zerfetzt mit vollem Bauch starben. Ich habe dazu einen Kommentar geschrieben, einen kleinen Essay, weil mir vorgeworfen worden ist, ich würde mich in unlauterer Weise der Realität bedienen. Und der Essay ist auch eine Demonstration dafür, wie unsinnig es ist, solche Erklärungen zu schreiben, weil sie in die Luft gehen. Dennoch existiert das Buch und ich lese Ihnen daraus ein Schriftstellerporträt vor. Das ist das Thema des Abends, das aus der Realität kommt, das aber nicht entschlüsselt werden muss, weil es, glaube ich, exemplarisch ist. Dann muss ich mich entschuldigen, weil ich mit Moskau und mit Belgrad kokettiere. Hier ist ja auch Michael Schischkin. Ich spreche von Stalin und Michael Bulgakow. Das sind wirklich ernste Geschichten, während unsere Pöbeleien nur kleine Pöbeleien sind, die man in der Regel überlebt. Denn, also mir hat ein Autor vor Erscheinen meines Buches gesagt, ich hätte dieses Buch nicht schreiben sollen und darauf beziehe ich mich in dieser kleinen Stelle. Den ersten Wirklichkeitstest für mein Buch gab es im Januar 2003 am Rand einer Veranstaltung im Hamburger Literaturhaus, als ein freundlicher älterer Herr aus Wien mir bedeutete, ich hätte es nicht schreiben dürfen. Er hatte den halben Abend über sich geredet, was nicht sehr verwunderlich war, nur die übliche, weitum grassierende Berufskrankheit unter Schriftstellern. Und in der Hoffnung auf Widerspruch darüber resoniert, dass seine eigene Prosa eher wenig tauge, ein paar von seinen Gedichten wahrscheinlich jedoch bleiben würden. Und war erst allmählich darauf zu sprechen gekommen, obwohl ich im Nachhinein ahnte, das ganze Gespräch war von Anfang an so angelegt gewesen, mir das am Ende zu sagen. Ich hatte mir seine Ausführungen mit richtiger Beklemmung angehört, weil ich nicht einmal wusste, wie er von meinem Vorhaben unterrichtet sein konnte, wenn er nicht seine Informanten unter den schreibenden Anhängseln von österreichischen Kulturbehörden hatte, und die hatte er. Und, das ist ein Zitat, und als ich diesem Gentleman so geantwortet habe, wie man mit solch einem Gentleman spricht, das heißt, als ich ihm seinen Platz unter Ignoranten und Söldnern literarischer Gruppen zugewiesen habe, die Wahrheit ist, ich habe nichts dergleichen getan, leider nicht, und der Satz stammt auch nicht von mir, sondern von Daniel O'Kish. Ich habe ihn in seinem Buch Anatomiestunde gefunden, dass er zur Verteidigung seines Erzählbandes ein Grabmal für Boris Dawidowitsch geschrieben hat, der nach seinem Erscheinen 1976 in die Mühlen und Intrigen des Belgrader Literaturbetriebs geraten war. Aber statt etwas zu sagen, bin ich schweigend nach Hause gegangen. Ich weiß, keine Vergleiche. Wien ist Wien und Belgrad war Belgrad, wo sich schon damals unter den Schriftstellern die Nationalisten formierten, und Moskau, ach Moskau, aber lassen wir das. Wenn es stimmt, dass Stalin Michail Bulgakow bei seinem berühmten Telefongespräch mit ihm im Jahr 1930 empfohlen hat, das Romanschreiben und damit auch die Arbeit an der Meister und Margarita lieber aufzugeben, wenn das nicht nur eine Anekdote ist, lassen wir das. Es führt zu nichts, lassen wir das. Ein freundlicher älterer Herr, wie gesagt, und es geht ja um nichts, wenn der Spaß im Großleinwandformat in Amerika gesucht wird und Moral eine Sache für unverbesserliche Romantiker ist, oder überhaupt ein paar letzten Reservaten östlich des 17. Längengrads vorbehalten bleibt. Ein ehemaliger Maoist, falls ich da die verschiedenen Splittergruppen nicht durcheinander bringe, aber auch das bedeutet nichts, natürlich nicht, verdeiht seine Schriftsteller- und Funktionärsbiografie wahrscheinlich nur Kolorit und die gewünschte folkloristische Note, obwohl ich es nicht lassen kann, mich zu fragen, in welche der von Czesław Miłosz in seinem Buch Verführtes Denken aufgezählten Kategorien er wohl fallen würde, auf seinem langen Marsch von der österreichischen Spielart des sozialistischen Realismus ins mehr Offene. Kein Moralist, kein Sklave der Geschichte, kein Troubadour, ein unglücklich Liebender, ja, und es wird ihm kein Mensch verdenken können, es sei denn ein reaktionären Provinzler voller Ressentiments oder sonst ein starrsinniger Spielverderber, wie ich einer bin. Wenn bei ihm manchmal noch Kontrolltendenzen zutage kommen und er in fast jeder literarischen Suppe, die in Österreich gekocht wird, selbstverständlich zum Besten für alles eine Finger drin hat. Vielleicht ist es nötig, ein Wort zu verlieren, über die spezifisch wienerische Art Gehässigkeiten zu verbreiten, ein Klischee, das fast schon Reiseführerqualitäten hat und in Wirklichkeit auch immer wieder bestätigt wird, dieses einschmeichelnd Zweideutige, von dem man oft erst am nächsten Tag begreift, wie es gemeint ist. Es hat etwas von der Art, wie in den Filmen die Mafia die Dinge regelt, wenn einer der ihren die Gnade des Paten verloren hat und er nun unter geradezu freundschaftlichen Umständen umgebracht werden soll oder ihm bedeutet wird, die leidige Sache selbst zu erledigen, das Operettenhafte eines Gangsterkusses, süßlich bis zum Erbrechen. Der Hintergrund ist das erstickende und nicht selten erschreckend familiäre Gebräu eines kleinen Landes, das sich in viel zu vielen Nischen Reste von feudalherrschaftlichen Strukturen erhalten hat, die nur deshalb bestehen bleiben, weil sie so schlampig, so unfähig und am Ende tatsächlich so österreichisch installiert sind, dass das herauskommende Gehudel mit Charme oder Weltläufigkeit verwechselt wird. Die Winter im Süden, da lese ich Ihnen eine Stelle vor, in der ein Paar, ein Mann und eine Frau, im Jahr 1991 von Wien nach Zagreb fahren. In Zagreb wartet man, beziehungsweise der Krieg in Jugoslawien ist schon in Gang, aber man weiß nicht, ob die Stadt, ob Zagreb selbst auch bedroht ist. Und dorthin kommen die. Der Mann ist ein Journalist, der für eine linke Zeitung schreibt und unter Pseudonym auch für eine rechte, mit einer studentisch bewegten Vergangenheit und mit Revolutionsromantikerträumen und inzwischen bürgerlich geworden. Und auf ihn fällt der erbarmungswürdige Blick seiner Frau. Natürlich war alles einmal anders gewesen. Und sie hätte ihn an die Zeit erinnern können, in der er die Tage in stundenlangen Diskussionen mit seinen Freunden verbracht und die Nächte auf der Straße ihm sagen, wie sie oft auf ihn gewartet hatte, bis er endlich im Morgengrauen zu ihr ins Bett gekommen war, um sich wortlos an sie zu schmiegen, als wäre er froh, einen Tag und noch einen Tag Aufschub zu haben, nichts von seinen groß angekündigten Plänen in die Tat umsetzen zu müssen und stattdessen ein weiteres Mal den günstigsten Augenblick abwarten zu können in der Hoffnung, dass er nie kam. Dabei schien es ihr ganz und gar unmöglich, dass sie damals tatsächlich geglaubt hatte, sein Kommando wäre mehr als nur ein Hirngespinst und sie würden irgendwann losschlagen, er und die paar Wirrköpfe, die er um sich geschart hatte, mehr als die Streiche, die sie mit so viel unverdautem Zeug aus ihren Büchern verbrämten, dass jedes öffentliche Urinieren ein Akt des Widerstands war, eine Geste der Solidarität mit den Unterdrückten der Erde, ein Protest gegen Armut und Ausbeutung, ein stummer Schrei gegen das Reich des Bösen in Amerika. Schließlich war es in der Regel beim Vorspiel geblieben, waren es höchstens Sprüche gewesen, die sie irgendwo hingepinselt hatten, hier und dort eingeschlagene Auslagenscheiben mit kriegerisch formulierten Warnungen oder Flugblätter mit vorauseilenden Bekennerschreiben, in denen sie sich zukünftiger Aktionen bezichtigten, was mehr oder weniger alles zur Folklore der Jahre gehörte und keine große Sache war. Und sie sagte sich, was auch immer er später für Heldentaten daraus machte, wirklich zu Buche stehen, hatten sie nur die in der ganzen Stadt von den Köderhauben gepflückten und dann in den Blumenrabatten auf dem Karlsplatz neu eingepflanzten Mercedes-Sterne, mit denen sie es zumindest auf die Vorderseiten der Tageszeitungen geschafft hatten. Doch das war alles nur mehr Nostalgie, genauso wie seine kargen Antworten, so oft sie etwas Genaueres hatte wissen wollen, wenn er länger ausgeblieben war und er sie jedes Mal wieder mit der Ausflucht geküsst hatte. Es sei immer das gleiche, Kritik und Selbstkritik, von einem Augenblick auf den anderen so zärtlich, als wäre ihm bewusst, was er im Ernstfall alles aufs Spiel setzte, bevor er sich einmal so weit distanziert hatte, zu sagen, ihr Programm sei nur verstiegener Quatsch, und ein anderes Mal lachend über sie hergefallen war und nicht aufgehört hatte, sich über den Jargon lustig zu machen und einen und denselben Satz zu wiederholen, bis er nicht mehr konnte. Ich ficke dich, weil ich ein Chauvinist und ein imperialistisches Schwein bin, und ich bin ein imperialistisches Schwein und ein Chauvinist, weil ich dich ficke. Wäre es nach ihm gegangen, hätten sie im ersten Hotel der Stadt absteigen müssen. Aber sie konnte sich durchsetzen und sie mieteten sich in einer einfachen Pension in der Nähe des Britanski-Platzes ein. Obwohl er verärgert war, versuchte er sich nichts anmerken zu lassen. Und doch konnte er dann nicht anders und drehte mit betontem Ekel die Bettwäsche um, kaum dass er ihre Sachen abgestellt hatte. Sie wusste, er hielt es für eine Kinderei auf Annehmlichkeiten, freiwillig zu verzichten, und ließ ihn mit seinem Schmollen allein, bis er sich endlich beruhigt hatte. Er duschte ausgiebig, während sie auf dem einzigen Stuhl saß und in ihrem Reiseführer blätterte. Und als er sich zum Ausgehen herrichtete, konnte sie nicht sagen, ob ihr vor Rührung flau wurde oder ob es dieses leichte Unwohlsein war, das sie seit einiger Zeit überkam, wenn sie bemerkte, wie er nach jeder Irritation weitermachte. Eine Fähigkeit, die sie am Anfang so sehr an ihm geliebt hatte und die ihr mit den Jahren immer unheimlicher geworden war. Denn da stand er bereits in seinem besten Anzug vor ihr und sie musste lachen, weil er gerade mit seinem vornehmen Äußeren in der Kärglichkeit des Zimmers wie ein Ganove wirkte und es selber nicht zu ahnen schien, ein Geschäftsmann, der sich nicht zufällig in eine solche Absteige verirrt hatte und dort ohne Zweifel Transaktionen vornehmen würde, die nicht ganz sauber waren. Es wurde dunkel, da es kühlte nicht ab, als sie hinausgingen. Auf den Straßen kaum Leben, ein paar Uniformierte, aber sonst nichts weiter Auffälliges, außer der Beflaggung an vielen Gebäuden, vielleicht, dass es mehr Bettler gab. Und wenn sie später darüber nachdachte, fragte sie sich, ob es seinetwegen war, dass sie an dem Abend zu wenig gesehen hatte. Denn allein seine Erscheinung schien das größte Übel fürs Erste undenkbar zu machen, seine Stattlichkeit. So wie er ging, ging ein Herr in die Oper oder ins Theater, oder war er vielmehr zu anderen Zeiten gegangen, an anderen Orten, wohl auch in der Gewissheit, das ihn seinen Rang schützte. Und das war es, was sie sich bei ihm früher nie hatte vorstellen können. So unsicher er als junger Mann gewesen sein mochte, er vertraute doch längst darauf, nach seinen Henkern die Tür beißen zu können, im Augenblick des Todes eine Stimme zu haben, die ihn ein letztes Mal vor allem bewahrte, egal ob wegen seiner Verdienste oder aus einer Anmaßung, die ihm mit den Jahren selbstverständlich geworden war. Während sie von sich dachte, es könnte ihr jederzeit alles passieren und sie hätte kein Recht, auch nur zu klagen. Der Gedanke, wie ausgeliefert er gerade dadurch war, erschütterte sie. Eine Situation, in der seine Autorität nicht mehr zählte und er könnte nicht einmal davonlaufen, würde dastehen, wie er zu Hause immer in der Wohnung stand, wenn der Lift in Beschlag genommen war und er die drei Stockwerke zu Fuß gehen musste. Ein wohlgenähtes, verhätscheltes Riesenkind mit rosaroter Haut, ungläubig um Luft ringend und an die Wand gestützt, bis ihm die Tasche abnahm und er sich eine Zigarette anzünden konnte und noch im Vorraum in gierigen Zügen rauchte. Mit seinen Allüren war er nie fremder erschienen als in dieser auf die Katastrophe wartenden Stadt, die sich unversehrt in alle Richtungen ausbreitete und seine Existenz darin hätte nicht vordäufiger sein können, die eines Meerestieres, das von einer unerwarteten Welle an Land gespült worden war, und noch nicht gemerkt hatte, dass sich das Wasser schon wieder zurückzog. Dann eine Stelle aus dem zuletzt erschienenen Roman, Die ganze Wahrheit, handelt von einem kleinen Wiener Verlag, von einem esoterischen Verlag mit einer verrückten Verlegerin, die zum Okkulten, zum Irrationalen, zum kruden Philosemitisieren neigt. Und die Geschichte wird erzählt von ihrem langjährigen Lektor, der alt ist, müde ist und eigentlich nicht mehr lesen will, wenn er ein Manuskript auf den Tisch bekommt, zuerst einfach einmal läuft und läuft und läuft, bis er wieder Luft bekommt, so sehr ist er unter Text begraben. Und die Geschichte spitzt sich zu, als er das Buch, das Manuskript seiner Verlegerin auf den Tisch bekommt. Aus seiner Sicht jetzt drei kurze, schon wieder Schriftstellerporträts, die sprechen, die sind im Grunde mehr eine Aussage über ihn selbst, als dass sie etwas über die porträtierten Schriftsteller aussagen würden. Denn er hat natürlich Ressentiments, er ist arbeitslos geworden, bewirbt sich, Verbindung, die ich herstellen kann, in Graz und in Innsbruck, bei einem Verlag, wird in Innsbruck sogar zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, aber dann telefoniert er mit dem Verlagsleiter und der fragt ihn, ob er Ski fährt. Und das entmutigt ihn so, dass er es sein lässt. Zu einer bestimmten Zeit machen sich der alte Verleger dieses Verlags und der Lektor auf und versuchen für den kleinen Verlag neue Autoren anzuwerben. Und das sind in der Regel verstummte Autoren oder jedenfalls Autoren, die wenigstens 10 Jahre kein Buch mehr gehabt haben. Es waren aber ohne Zweifel weniger die ersten beiden, weniger August Wagner und Sebastian Knecht, beide Vorkriegsgewächse und beide trotz ihrer Diebenhaftigkeit tapfere Streiter für das gute, bare Schöne? Nein, es war nicht sie, deren Verrücktheit sich für immer in mein Hirn einbrannte. Ihre Art Eitelkeit kannte ich, ihr Plustern und Gegockel war Teil meines Lektorenlebens und ich hatte gelernt, damit umzugehen, fand diesen Typus des älteren Schriftstellers und Schriftsteller-Darstellers längst liebenswert in seiner Harmlosigkeit. Ja, ich hätte ein richtiges Faible entwickelt für die alten Schlachtrösser und notorisch zu kurz gekommenen Dampfplauderer. All die weißen Löwenmähnen und Charakterschädel à la Mussolini, die Homme de Lettres und Homme à Femme, die mir über die Jahre untergekommen waren mit ihrem kindlichen Narzissmus und ihren altmodischen Accessoires eines Künstlers oder Lebemannes, wie es sie sonst vielleicht gerade noch im Theater gibt, den roten Seidenschals, emaillierten Zigarettenspitzen, knöchellangen Mänteln und überhaupt einem Auftreten wie aus der Requisite. In ihrer Parfümiertheit waren es rührende Exemplare der Gattung, die für mich allein schon deshalb einen Anspruch auf Unsterblichkeit hatten, weil sie spätestens in 10 oder 20 Jahren ausgestorben sein würden und dann niemand mehr mit seinem eigenen Leben von einer Welt künden könnte, die sich so viel Unwirklichkeit, so viel Charme und Zauber deistete. Am liebsten hätte ich sie unter Artenschutz gestellt, wie seltene Pflanzen, mit prächtig bunten Blüten, wie Meerestiere in der Finsternis der Ozeane, die noch nie jemand zu Gesicht bekommen hat und deren Existenz genau genommen nichts anderes als ein Gottesbeweis ist. Daher schloss ich eifersüchtig die Tür hinter mir, wenn sich einmal einer von ihnen in mein Büro verirrte und hielt ein paar Augenblicke die Luft an, als wartete ich nur darauf, dass mir Kiemen wuchsen und ich mich selbst zu einem Fabelwesen entwickelte, unwahrscheinlich und gottähnlich wie ein Einhorn, ein feuerspeiender Drache oder ein geflügeltes Pferd. Das war alles nicht außerhalb der Norm, nicht außerhalb dessen, was ich mir von diesen Besten der Besten erwartete und nicht zu vergleichen mit dem, was wir bei Josef Zobel erlebten. Er war ein Abgrund, ich kann es nicht anders sagen, und ich war trotz all der Jahre als Lektor nicht darauf vorbereitet und denke immer noch voll Schaudern an den Nachmittag in der Reihenhaussiedlung in Bruck an der Mur. Auf den ersten Blick entsprach er ganz dem Klischeebild des von der Muse weniger geküssten als ein bisschen vernachlässigten, wie es manche Bibliothekarinnen immer noch lieben, mit seiner kultivierten Weltfremdheit und Lebensuntüchtigkeit als vermeintlich größtem Kapital. Aber mir war sofort klar, selbst wenn das nicht ganz aus der Luft gegriffen sein mochte, durfte man ihn nicht unterschätzen und erst gar nicht wegen seiner Körpergröße. Ich habe schon als Kind am meisten Angst vor den Kleinsten gehabt, weil ich dunkel ahnte, sie würden schnell zu unlauteren Mitteln greifen, würden kratzen und beißen und dann auch noch lügen, wenn sie sich rechtfertigen müssten. Und tatsächlich habe ich in meinem späteren Leben mit kleinen Männern nur schlechte Erfahrungen gemacht. Habe es andererseits nie geschafft, sie mit ihrer Neigung zu Machtspielen im Lilliput-Format auch nur einen Augenblick ernst zu nehmen und trat ihm jetzt ohne Zweifel nicht unvoreingenommen entgegen. Denn unscheinbar klein und bei jeder Gelegenheit wie wild darauf aus, sich noch weiter zu verkleinern oder gar ostentativ beiseite zu räumen, war in Wirklichkeit ganz Selbstbehauptung, wirkte seine zur Schau gestellte Bescheidenheit eher eitel, war sie nur das, was ich für mich schon seit langem die Schweizer Krankheit nannte. Das gerade unter mittelmäßigen Schriftstellern grassierende Robert-Walser-Syndrom, für das der Namensgeber am allerwenigsten konnte, dieser selbstgerechte, die Letzten werden die Ersten sein Unsinn, diese elende, wer sich selbst erniedrigt wird, erhöht werden Lüge, alles nur Ausformungen des immer gleichen Größenbahns. In seinem Schreiben war er ein Miniaturist, Prosa-Skizzen, Prosa-Gedichte oder wie man das nennt, von Anfang an hart an der Grenze zum Schweigen geschrieben, so hieß es nicht nur in einer Kritik, oder gar der Stille abgelauscht mit 3 lautschallenden Ausrufezeichen. Und dass für ihn tatsächlich jeder Buchstabe zählt, mag die Anekdote belegen, nach der er es bei einem Symposium in Berlin zu einem Eklat kommen ließ und alle Anwesenden beleidigte, nur weil man in der Ankündigung aus einem Josef mit PH wie Phallus einen Josef mit F wie F gemacht hatte und er mit seiner Aufregung nur belächelt wurde. Er hatte sich bei seinem Eintreten umgezogen, die Schuljacke an die Garderobe gehängt und einen der grauen Arbeitskittel übergestreift, wie man sie von Hausmeistern und anderen 24-Stunden-Leuten kennt, und saß uns jetzt in dieser Dienstkleidung gegenüber, als habe er nur einen Augenblick Zeit. Ich schreibe nicht, sagte er. Interesse ehrt mich mehr, als ich es verdiene, doch Sie müssen mir glauben, ich habe seit Jahren kein Wort geschrieben. Zum Schluss. Bella, das ist eine junge Verlagsmitarbeiterin. Bella war es dann, die jüngere Autorin ins Haus holte. Und vielleicht hatte sie mit ihrem Vorwurf recht, dass ich von Anfang an eifersüchtig und voller Vorurteile war, als mit Martin Hakula der erste die Schwelle in der Schönlaterngasse übertrat, die er, wenn es nur nach mir gegangen wäre, nie hätte übertreten sollen. Ich sah ihn jedenfalls und dachte augenblicklich, wie viele Jahre ich noch bis zur Pensionierung hätte und wusste genau, dass ich so lange nicht durchhalten würde. Entweder es passiert etwas Unvorhergesehenes, etwas Schreckliches, der Blitz einer Sekunde, in der ich mich nicht unter Kontrolle hätte und nichts wäre mehr wie vorher. Oder ich nahm mein Schicksal selbst in die Hand und sah zu, dass es nicht dazu kam, indem ich rechtzeitig kündigte. Er war jung, er war sympathisch, ja und meinetwegen dreimal ja. Er sah selbst mit seinem beschissenen Hitlerbärtchen, natürlich auf dem Kinn statt auf der Oberlippe, mit seiner idiotisch an den Kopf geklatschten Frisur und seiner noch idiotischeren Idiotenbrille mit ihrer monströsen intellektuellen Fassung gut aus, wenn man diese unerwachsene Mädchenhaftigkeit mochte, die offenbar à la mode war, und für seinen Herrn Papa mit seinem Geld und seinen tadellosen Manieren konnte er nichts. Aber als auf dem Besuchersitz in meinem Büro Platz nahm, hatte ich trotz des Schreibtisches zwischen uns genau das gleiche Gefühl von Beengung wie manchmal in der Straßenbahn oder im Kino, wenn der neben mir Sitzende sich allzu breitbeinig gerierte und ich meine Knie zusammenpressen musste wie eine Jungfrau, um die Berührung zu vermeiden, oder eilig aufstand und ging, damit ich mich nicht zu einer Unbedachtheit hinreißen ließ. Dabei hätte er nicht höflicher sein können, alles Picobello, alles Paletti, um nicht zu sagen Tralala, aber es half nichts. Ich schaffte nicht einmal, ihm zuzuhören, und erinnerte mich danach an kein einziges Wort unseres Gesprächs. Denn ich saß nur da und wartete, dass er einen Fehler machte, was er natürlich nicht tat, das war doch der Punkt. Ich stellte mir vor, ja, ich wünschte mir, er würde sich wenigstens ohne zu fragen eine Zigarette anzünden und mir den Rauch ins Gesicht blasen, würde sein Telefon hervorziehen und das Display kontrollieren oder eine Lappalie dergleichen. Und ich hätte wenn schon keinen Grund, so doch das Startsignal könnte mit zwei Schritten auf ihn zustürzen und ihm einen Schlag exakt zwischen die Augen verpassen. Natürlich waren das Ressentiments. Und Bella lachte mich aus, als ich sagte, dieses Büppchen könne mir mit seiner ganzen Weltläufigkeit und Tanzschülerhöflichkeit gestohlen bleiben, solange er nicht mehr zu zeigen habe als ein bisschen Fassade mit Goldrand. Für mich sieht er aus wie einer von diesen ewigen Firmlingen, die nicht einmal scheißen gehen können, ohne vorher lange Erkundigungen einzuholen, ob es ihnen nützt oder schadet, eiferte ich mich. Ich brauche nicht noch einen Beweis, dass sich jeder Herrgottswinkelschreiber, der ein Leben lang stumpfsinnig den Misthaufen seiner Herkunft beackert, in der Regel als origineller erweist. Es war nicht die Art, in der ich sonst mit ihr sprach, und ich bereute es, noch bevor ich ihre Tränen sah. Sie konnte zynisch sein, aber es gab bei ihr einen Punkt, wo es kippte und von dem an sie sich selbst nur vom Zuhören beschmutzt fühlte und der war längst überschritten. Das hätte ich wissen müssen, aber ich erkannte es auch daran, dass ich jetzt alles bei ihr ankündigte, ehe es tatsächlich eintrat, und ich konnte in ihrem Gesicht ablesen, dass sie den Kopf schütteln würde, obwohl sie sich nicht bewegt hatte, sah, dass sie gleich sprechen dürfte, und schon sprach sie. Du hast sie alle und bist auch noch stolz darauf. Ich sagte nein, aber es klang wenig überzeugend. Doch, doch, erwiderte sie. Du hast die Jungen, weil sie jung sind, du hast die Alten, weil sie alt sind. Und für alle anderen findest du bestimmt auch einen Grund. Danke.